Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Lip Tees, präsentiert von Beate Use TV mit mir, Gabi Gold, und nun wieder mal tollen, tollen Gast. Ich bin ja oft ein bisschen traurig, dass das Ganze hier nur ein Podcast ist und kein Videoformat, beziehungsweise noch nicht. Wir nutzen es ja gerne mal für ein bisschen Instagram Reels, die dieses Mal, glaube ich, auch noch besser ankommen werden, weil Antje Mönning sitzt vor mir in einem Outfit, das Hammer aussieht. Hallo Antje.
Hallo Gabi. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich aus einem ganz einfachen Grund, diesmal gar nicht, weil ich unbedingt auffallen möchte oder so. Es ist zwar so ein bisschen mein Lesungskostüm, mit dem ich oft anfange, aber ich war gerade eben auf einer Kunstmesse hier in Berlin und wir haben so eine Art Happening gemacht, also so eine Aktion auf der Messe, auf der ich noch bepinselt wurde, also mit roter Farbe. Und ich habe mir danach gedacht, okay, ich kann jetzt hier nicht duschen. Ich muss irgendwas anziehen, was mit dieser Farbe klarkommt. Und deswegen habe ich dann mein Latexkostüm einfach drüber und dann auch noch so eine Art Latexmantel drüber angezogen, ja, weil das ist ganz safe mit der Farbe irgendwie und das ist der Hauptgrund. Passt aber natürlich auch zu den Themen, mit denen ich mich so beschäftige.
Ja, also. Ja, ich find's toll. Also du warst so eine Erscheinung gerade. Du stehst vor mir wirklich in einem roten, knallroten Latexkostüm. Vorne ist es so offen. Ich sehe auch gerade deine Brüste. Ich finde es total toll, dass du damit so offen umgehst. Und genau, da ist ein Kreuz auf deinem Körper gemalt in Rot, ne?
Genau, das haben wir da gemacht, weil es eben heute Abend diese Vernissage gibt, die Braut Christi, wo ich auch eine Lesung halten werde. Und es ist so der Themenkomplex, wo es um Kirche, Religion und die sündige Frau geht. Und das ist so ein bisschen ironisch alles aufgebrochen. Und ja, da musste natürlich dann so ein Kreuz drauf auf den Körper und die Nippel wurden auch noch gleich bemalt.
Richtig cool. Ja. Und große Stiefel hast du auch dabei. Also du bist ein kleiner Fetischtraum heute. Und das finde ich ja auch lustig, dass andere Leute würden sich so einen Jogginganzug drüber ziehen. Weißt du, wenn sie so bemalt sind oder so, ja, irgendwie olle Klamotten, damit die können ja dreckig werden, aber du machst daraus nochmal so ein extra nices Ding irgendwie. Also, weißt du, was ich meine? Also, das finde ich schon bemerkenswert. Na klar kann das Latex mit der Farbe umgehen, aber du hast dich richtig aufgedonnert.
Ja.
Also, das finde ich spricht schon, also das ist total interessant über deine Persona auch. Ich glaube, wir haben jetzt gerade schon 1000 Themenbereiche aufgemacht.
Ja.
Aber das machst du auch einfach mit deiner Erscheinung. Ja.
Ja, mache ich natürlich auch sehr gerne, weil ich bin ja auch nicht umsonst Schauspielerin geworden. Also, ich stehe gerne auf der Bühne, ich stehe gerne im Rampenlicht. Also, ich mag es auch wirklich sehr gerne angeschaut zu werden. Und das ist jetzt nicht nur im exhibitionistischen Sinne gemeint, sondern ich mag es auch tatsächlich auf der Bühne zu stehen, zu singen oder andere Performances zu machen oder meine Lesungen zu geben und dann mit dem Publikum zu interagieren. Also das finde ich schon toll. Ich mag diesen Austausch.
Ja, bin ich voll bei dir. Kann ich genauso unterschreiben auch. Ja, Antje, du bist... Um noch ein bisschen zur Vorstellung vorzuspulen, dass Leute so, das ist ganz toll, was die jetzt da für ein tolles Gespräch haben, aber wer ist denn diese Antje? Antje, du bist Schauspielerin und also du bist eigentlich Rundum-Künstlerin, oder?
Ja, ich bin tatsächlich Schauspielerin, Produzentin, Musikkomponistin bei WTP International, also einer Filmproduktionsfirma. Mhm. Ich bin aber auch Autorin des Buches Nicht Normal ist ganz normal über befreite Sexualität und mache sehr gerne auch nebenbei immer noch wieder meine eigene Musik, also schreibe Songs, nehme die dann auf. Jetzt zum Beispiel gerade den Song Kaffee sei Dank, weil ich so ein Kaffee-Junkie bin.
Nice.
Und mache einfach alles, worauf ich auch wirklich Lust habe. Also ich beschränke mich da nicht selber oder tue mich selber nicht in so ein Fach einordnen, ich bin nur das und das oder nur das und das, sondern worauf ich gerade Lust habe, das möchte ich dann auch versuchen umzusetzen.
Ja, und was machst du musikalisch? Also du singst oder singst du und du spielst auch ein Instrument dann?
Ja, genau. Ich spiele auch noch Klavier und Gitarre und habe auch tatsächlich mal überlegt, Musik zu studieren. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, jeden Tag 6 Stunden mit meiner Gitarre einsam im Kämmerlein zu sitzen, weil das muss man ja machen.
Ja, üben,
um sich vorzubereiten, genau. Also sowohl auf die Aufnahmeprüfung als aber auch nachher, um Konzertgitarristin zu werden. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich schon immer gerne was mit Menschen gemacht habe. Ich bin kommunikativer Mensch und deswegen war dann ganz klar irgendwann, okay, es wird Theater oder die Bühne, es wird Film, aber ich kann nicht alleine da sitzen. Und inzwischen ist es so, habe ich festgestellt, dass ich auch doch wieder ganz gut auch alleine sitzen kann, weil jetzt macht mir die Musikproduktion auch so Spaß, dass ich auch wirklich gerne dann vor meinem Computer und meinen Instrumenten sitze und da kann ich dann auch Stunden mit verbringen. Aber das hat halt eine Zeit lang gedauert. Ich bin ja jetzt inzwischen auch schon älter und habe mich auch gut ausgetobt.
Aber ich finde, das ist das Tolle, wenn man so künstlerisch aktiv ist. Man kann, das darf so das Leben begleiten. Also das ist so, je nachdem, du kannst ja eigentlich alles machen. Und wenn du einfach eine künstlerische Ader hast, dann darfst du in dem einen Moment dich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr so auf eine Bühne stellen und wirklich mit Leuten agieren. Aber gleichzeitig kannst du ja Kunst auch ein bisschen hinter den Kulissen machen.
Ja,
und
das finde ich spannend. Das
begleitet einen.
Ja.
Ne?
Also ich finde, das ist eigentlich auch etwas, was fast alle Menschen in diesen Bereichen mal machen sollten oder ausprobieren sollten. Also mal, wenn sie vor der Kamera stehen, auch mal was hinter der Kamera zu machen oder umgekehrt, weil man gewinnt dann so ein Verständnis für die andere Seite und kann sich da auch viel besser reinversetzen, was zum Beispiel die Probleme sind, wenn ich jetzt als Schauspielerin an ein Filmset kam, war es ja häufig so, dass ich ewig lange warten musste, weil die Lichter eingerichtet werden mussten oder Kameras umgebaut wurden oder sonstige Sachen.
Ich,
genau.
Ja.
Und wenn man dann einmal auf der anderen Seite war, weiß man, okay, aber manchmal dauert es halt einfach so lange, aber diejenigen, die dann das Licht zum Beispiel machen und dann auch mal vor der Kamera sind, haben dann auch ein besseres Verständnis dafür, dass du als Schauspielerin dann auch irgendwann abkacken kannst oder dass es halt schwer ist, die, ja, die Energie aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und so ist es, glaube ich, tut das allen ganz gut, mal das Department zu wechseln.
Die andere Position auch ein bisschen einzunehmen. Ich muss da, das ist gar nicht so ein bisschen themenverwandt, weil als ich, ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, zwischen oder auch nebenbei, habe ich auch im Einzelhandel gearbeitet, irgendwie bei so einer Bio-Kette an der Kasse auch. Und ich muss sagen, dass ich, nachdem ich da an der Kasse gearbeitet habe und einfach im Einzelhandel, der halt zum Teil so scheiße stressig ist, hatte ich ein ganz anderes Verständnis für volle Kassen.
Ja.
Also da bin ich ja wirklich die Ruhe selbst. Also ich kann da vielleicht auch mal irgendwie, jeder kennt halt volle Kassen. Also ich kann da auch mal ungeduldig werden oder halt so, oh, das nervt jetzt, aber ich bin immer noch in einer besseren Situation als die Person, die da alle abkassieren muss, diese Energie von jedem abbekommt und die da bleiben muss.
Mhm.
Für mich sind es jetzt 15 Minuten länger, als ich eingeplant habe. Aber die Person ist da jetzt halt die ganze Zeit.
Mhm.
Und ich habe also total, also bin deswegen auch total empathisch für die Person in diesem Moment. Und deswegen, ich bin so froh, dass man so verschiedene Erfahrungen einfach machen kann, die einen gesamtgesellschaftlich mit Menschen in Verbindung bringen, dass man einfach ja mit viel mehr Verständnis rangeht.
Genau,
muss
das ist was, ganz Wichtiges, weil das hat auch mit unserer heutigen Zeit eigentlich sehr viel zu tun, weil ich habe das Gefühl, die Menschen driften so auseinander. Also
Voll.
Es gibt nur noch rechts und links, schwarz und weiß. Also es ist so eine Art Extremisierung gefühlt. Vielleicht ist sie tatsächlich gar nicht so, weil wenn ich mich mit Menschen im normalen Leben treffe, ist es eigentlich relativ entspannt.
Mhm.
Aber ich finde schon, dass der Tenor oder dass so dieses Verständnis für andere Menschen oder die Bereitschaft, andere Menschen zu verstehen und sich mal auf deren Sichtweise einzulassen, irgendwie gesunken ist.
Ja.
Also, weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Deswegen ist mir das so wichtig, mit Leuten zu kommunizieren. Deswegen finde ich diesen Podcast auch so toll.
Mhm.
Weil egal, wie doll du denkst, ich kann mit jemandem irgendwie was anfangen, weil du, keine Ahnung, wenn ich jemanden auf der Straße sehe oder von jemandem mal gehört habe, aus den Medien oder so, man hat ja immer so ein, man ist irgendwie immer voreingenommen, jetzt ist positiv oder negativ. Ich kann bestimmt so und so viel mit der Person anfangen oder mit der nicht so viel. Aber egal, mit wem ich mich, also es gibt wirklich sehr wenig Menschen in meinem Leben, mit denen ich mich unterhalten habe, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte keinen Mehrwert aus der Kommunikation. Und deswegen finde ich das so schön, mit Menschen zu reden, mit denen man vielleicht sonst nicht so wirklich reden würde. Weil es ist wirklich, und ich glaube, das würde jedem so gehen. Also ich glaube, dass wir uns ja voneinander ein bisschen entfernen und dadurch gehen wir vielleicht mehr auf das, was wir von anderen hören. Oder dadurch wird diese Idee von jemand anderem, den wir gar nicht kennen, in unserem Kopf extremer. Und wenn wir uns dann auch mal an den Tisch setzen würden, dann würden wir so merken, dass das alles viel, wie nennt man das? Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht.
Ja, genau. Es ist einfach entspannter. Also
ja.
Man könnte damit auch gelassener umgehen. Ne?
Voll.
Irgendwie. Oder auch einfach mal, was ich immer so finde, es hilft, dass das Tolle an Filmen, an Büchern, an eigentlich vielen Sachen, dass du eine andere Perspektive mal einnimmst. Einfach mal was erfährst über einen Menschen, der komplett ein anderes Leben lebt. Ne? Ja. Also meinetwegen, du bist jetzt aus einem Bildungsbürgertum oder so und erfährst einfach mal was von jemandem, der im Prekariat aufgewachsen ist, im sogenannten. Und kannst dadurch vielleicht ein anderes Verständnis gewinnen. Und das ist halt auch in Podcast, finde ich natürlich auch toll, weil es sind ja oft unterschiedliche Leute zu Gast, sodass da automatisch schon eine andere Perspektive ist als die eigene. Toll. Und ich habe das ja auch selber gemerkt, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich ja ganz viele Menschen interviewt aus verschiedenen Regionen Deutschlands, aus allen Altersgruppen. Da war sogar ein 80-Jähriger, über 80-Jähriger dabei, der noch den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt hat. Ja, und das hat mir auch so viele neue Erkenntnisse gebracht und mir gezeigt, okay, ach, wow, den Menschen geht so und so oder die haben das und das erlebt. Ach krass, im Osten war es offenbar so und so. Also ich habe so viel gelernt und das finde ich so schön, auch selber immer wieder so viel Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen.
Ja, in deinem Buch, das heißt, ich finde den schönen Titel geil, nicht normal ist ganz normal, du hast es auch mitgebracht heute.
Ja.
Und genau, und da redest du genau über deine, über Sexualität, über dein Leben mit Sexualität, deine freie sexuelle Entfaltung und interviewst genau ganz viele Leute, die irgendwie was mit Sex zu tun haben, ne? Oder mit, also BDSMlerInnen,
genau.
Personen in offenen Beziehungen.
Menschen, die swingen, genau, Menschen, die einen Fetisch haben. Ja. Oder ich habe auch eine Transfrau 3 Jahre lang begleitet bis zu ihrer Operation. Also angefangen von dem Moment, wo sie sich selbst eigentlich noch gar nicht definieren wollte, weil sie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich Crossdresserin bin oder ob ich trans bin oder was auch immer. Ich möchte mich da auch gar nicht festlegen, bis zu dem Moment, wo sie dann gesagt hat, okay, ich möchte eine Frau sein.
Und da hast du sie begleitet. Also
in dem ganzen Prozess irgendwie, ja, genau. Ja, also und was das auch gemacht hat mit ihren Kindern, also die dann auf einmal, sie hat ihnen gesagt, klar, ihr könnt mich weiterhin Papa nennen, aber was das mit denen tatsächlich gemacht haben, weil die waren im Teenageralter und die konnten nicht so gut damit umgehen, genauso wie ihre Ex-Frau. Und das sind halt so verschiedene Themen, die ich da aufgegriffen habe, einfach weil es mich auch selber interessiert hat, weil ich ganz, ganz lange verklemmt war. Also wirklich.
Ah, das wollte ich dich auch fragen. Ja. Das ist ja auch spannend, wirklich.
Ja, also ich bin im katholischen Münsterland aufgewachsen und das auch noch in den 90ern als Jugendliche so. Und es war zwar schon eine relativ freie Zeit. Also klar, es gab ja auch diese Songs, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin und so. Also wir hatten schon so ein bisschen die Party-Aufbruchstimmung für Frauen. Aber trotz alledem war es immer noch so, dass Frauen damals, die sexuell freizügig waren oder wechselnde Partner oder Partnerinnen hatten oder mehrere, dass die als Schlampen galten, ganz einfach. Also es war wirklich so, das ist eine Schlampe, so. Und ein Mann, der aber das Gleiche gemacht hat, war der Held und war der coole Hecht sozusagen. Und das hat sich so festgeprägt, dass ganz viele, glaube ich, immer noch versucht haben, doch den Schein zu wahren, beziehungsweise sich doch nicht zu sehr sexuell zu öffnen, um eben nicht als Schlampe zu gelten. Und mir hat tatsächlich dann die Schauspielschule geholfen, da mich mehr zu öffnen, weil es über dieses Spielerische, und das finde ich halt im Kinky-Bereich oder im BDSM-Bereich auch so toll, also dieses einfach mal ausprobieren, spielerisch und sich da auch noch gar nicht selber festlegen zu müssen, sondern einfach mal zu gucken, was mag ich denn jetzt heute mal sein? Also auch so Rollenspiele oder so, ne? Ja. Und dann daraus was vielleicht für sich zu lernen und zu sagen, ah, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, so. Ja. Das ist so ein Teil, ne? Und daraufhin habe ich halt auch ganz viel ausprobiert. Und dann habe ich ja diesen Film gedreht, Engel mit schmutzigen Flügeln, war aber vorher in der ARD-Serie Um Himmels Willen als Nonne zu sehen.
Wo du eine Nonne warst.
Genau. Ja. Und das hat damals einen solchen Skandal ausgelöst. Also die ganzen Zeitungen waren voll, Bildtitelseite, alle Magazine, ARD Brisant, was auch immer, RTL und
wegen
so weiter.
Wegen diesem Break vor allem. Genau. Also Blasphemie wahrscheinlich wurde dir wahrscheinlich auch
vorgeworfen. Wow, die Nonne. Also die Nonne dreht jetzt Sexfilme sozusagen. Ja. Also
super.
Es war, Engel mit schmutzigen Flügeln ist ein Kinofilm, in dem es echte Sexszenen gibt, ja. Aber dieser Film lief auch auf den Filmfestspielen in Cannes in der deutschen Reihe. Er lief in Indien auf Filmfestivals, wo eine strenge Zensur herrscht. Also die würden keine pornografischen Filme zeigen, sondern es ging darum, eben diese Sexszenen zu zeigen. Also im Prinzip ging es um Orgasmus-Szenen, also wo ich echte Orgasmen gezeigt habe.
Ah, okay.
Weil das zu meiner Rolle gehörte und weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich es auch echt machen, weil es geht um das Sein in diesem Film, es geht ums Echtsein, um sich selber zu finden. Und dafür ist mir das wichtig und deswegen habe ich es eben auch echt gemacht. Und das ist natürlich etwas, was für viele so erstmal, oh wow, so huiuiui.
Ja, voll. So. Aber hattest du richtig Sex oder waren diese Szenen Masturbationsszenen oder war es auch mit einer Person zusammen?
Also ich habe mich mit einem Dildo selber befriedigt, weil ich das so als Show gemacht habe auf einer Striptease-Tanzbühne. Und mir tanzen zu albern, war ich auch gesagt, dann mache ich lieber eine Selbstbefriedigungsshow.
Klar.
Und ich sage immer so ganz, ich denke, man sollte ja auch ein paar Geheimnisse bewahren.
Du musst auch gar nicht alles erzählen.
Genau, alles, was man sieht, ist echt.
Okay.
Und jetzt ist die Frage, was siehst du denn? Und da ist es eben bei jedem andere was anderes. Also da geht dann so das Kopfkino an. Manche haben unglaublich viel gesehen. Es gab einen Menschen, der nach dem Kinofilm rausgegangen ist und gesagt hat, er hat mich die ganze Zeit nackt gesehen. Und ich bin in dem Film, aber wir haben es dann wirklich mal so überschlagen, ich bin nur ein Drittel des Filmes nackt zu sehen.
Ja.
Also auch noch nicht mal ganz nackt. Ja. Aber der hat den kompletten Film, der ist rausgegangen und in seinem Kopf war ich die ganze Zeit nackt.
Krass.
So.
Das ist krass. Genau, das ist die Frage, was Leute sehen.
Ja,
und
genau.
Was sie sehen wollen und was in ihrem Kopf passiert, während sie irgendwas sehen.
Genau.
Ja, spannend. Aber du, also auf jeden Fall, also egal, was denn wirklich vor der Kamera oder hinter der Kamera oder bei den Dreharbeiten passiert ist oder nicht, scheinst du ja jemand zu sein, der da nicht so eine große, nicht so eine dolle Grenze macht zwischen was ich jetzt so tue. Also zum Beispiel, es gibt ja ganz klassisch Filmkuss und richtiger Kuss. Ne? Wärst du wahrscheinlich auch eher von der Partie, also muss der Schauspieler, die Schauspielerin selber entscheiden.
Das ist eine Absprache.
Aber für dich ist das überhaupt kein Tabu, gewisse Grenzen auch zu übertreten und zu sagen dann irgendwie, ich möchte einen echten Kuss zeigen, ich möchte einen echten Orgasmus zeigen oder ich möchte echten Sex zeigen. Das kommt für dich in Frage.
Absolut, weil für mich ist das was ganz Natürliches. Also Sexualität ist was Natürliches und ich fände es für mich fast anstrengender, das zu nachzustellen. Also klar, man kann das ja alles choreografieren und es hängt wirklich immer vom Gegenüber ab. Also ich würde nie was gegen den Willen eines Gegenübers machen. Das kommt dann immer drauf an. Das sind ja dann wirklich Kommunikationssachen. Cool. Wie weit möchte die andere Person etwas machen und wie weit nicht und so weiter. Aber für mich selber ist das sowas Natürliches und man muss dazu sagen, ich bin ja auch ein bisschen exhibitionistisch veranlagt. Ich zeige also gerne was von mir. Insofern war das noch nie tatsächlich ein Thema für mich. Also nachdem ich mich da so einmal freigeschwommen hatte und mich frei gemacht habe von dem Gefühl, was denken die anderen über mich oder was könnten sie denken, was reden die über mich, als mir das egal war. Da war das für mich überhaupt keine Frage mehr irgendwie.
Voll schön. Mega schön. Und du hast gesagt, vorher warst du ein bisschen verklemmt, also durch einfach dein Upbringing sozusagen. Und in der Schauspielschule hat es dir dann ein bisschen so die Welt so geöffnet oder den Zugang zu deiner eigenen Sexualität gegeben. Was war da so? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Wir mussten, das war damals eine Aufgabe, die hieß Salome-Tanz. Und habe ich auch in meinem Buch beschrieben, weil die wirklich sehr lustig war. Das sollte uns helfen, zu unserer, also einen eigenen erotischen Ausdruck zu finden.
Okay, spannend.
Also,
ist natürlich für jemanden, der jetzt irgendwie einfach gar nicht in Touch mit diesem Part von sich selber ist und auch gar nicht die Notwendigkeit sieht, kann ich mir vorstellen, ist erstmal eine große Aufgabe oder erstmal krass zu hören, komm jetzt in Touch mit deiner erotischen Seite.
Genau, ja, weil dieser Tanz sollte etwas sein, womit wir alle anderen so verführen.
Oh Gott.
Dass die dann nachher sagen, oh toll, du bist ganz erotisch oder so. Also es war wirklich so, die ganze Klasse saß dann drumherum.
Boah, das wäre mir ja zu viel.
Ja.
Und ich drehe Porn, aber das wäre mir zu viel.
Ja, das war ehrlich gesagt für mich die wirklich herausforderndste Aufgabe überhaupt. Weil ich hatte mich mit ganz vielen Sachen auch intellektuell auseinandergesetzt, aber mit meiner Erotik halt noch gar nicht. Und diese Erotik dann gleich einer Bewertung preiszugeben. Ne? Also zu wissen, die anderen sitzen da und geben am Ende einen Daumen hoch oder Daumen runter Zeichen. Also wie in so einem Gladiatoren Filme.
Also das finde ich wirklich krass. Also und ich würde ja sagen, ich bin in touch mit meinem erotischen Self. So, ich lebe diese, ich lebe mich da seit Jahren aus. Aber selbst für mich finde ich das auch ganz schön viel verlangt.
Ja, also, es ging um Ehrlichkeit. Also es ging sogar um die Art von Ehrlichkeit, weil ich denke, das Prinzip dahinter war, dass du als Schauspielerin oder Schauspieler ja nicht irgendetwas glaubwürdig verkörpern kannst, wenn du dich nicht sehr gut selber kennst. Also musst du dich auch mit deinen ganzen Seiten auseinandersetzen, egal ob du sie magst oder nicht magst, ob sie dir peinlich sind oder nicht peinlich sind. Aber du solltest zumindest dich selbst erstmal gut kennen. Und dann wird es dir auch gelingen, andere Rollen glaubwürdig zu verkörpern, weil du eben, so wie du es sagst, in touch sein musst irgendwie mit dir selber. Ne? Und ich glaube, das macht dann halt auch den Unterschied aus. Und es geht aber, glaube ich, auch darum, also warum die anderen bewerten sollten, war erstmal natürlich ein ehrliches Feedback, dass du auch weißt, ist meine Erotik angekommen, weil es ging nicht darum, jetzt irgendwie einen Striptease-Tanz zu machen oder so. Es ging nicht darum, dass die Leute sich ausziehen sollen.
Dass das man hat gefällt. Auch tatsächlich, es ging nicht um Gefallen,
es ging auch nicht darum, sich nackt zu machen oder so. Das hat auch tatsächlich niemand gemacht, sondern es ging wirklich darum, die eigene Erotik zu finden, also eine Sache aufzuführen, wie du dich selber in deiner Erotik siehst. Und ich glaube, ein bisschen war auch die Erwartung oder die Vorgabe an die anderen, dass die halt auch ehrlich sein sollten. Also, dass sie auch nicht nur, um dem anderen Menschen zu gefallen oder der Person, die da gerade auf der Bühne steht, weil sie die mögen, dann Daumen hoch, sondern auch zu sagen, okay, fand ich jetzt nicht so erotisch, hat mich einfach nicht erreicht. Ne? Und ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Also, das, warum einen Menschen Erotik erreicht, das ist ja ein ganz diffiziles Spiel. Also,
voll, und ist halt auch gar nicht... gar kein Problem, wenn es das nicht tut. Ja. Aber in dem Fall wollte man halt wahrscheinlich Ehrlichkeit. Es könnte so eine Aufgabe sein, die ich so in der Uni, ich habe so manchmal ein bisschen, ich glaube, ich habe manchmal ein kleines Autoritätsproblem. Weil manchmal, wenn ich nicht ganz verstehe, es könnte so ein Moment sein, da würde ich glaube ich gehen. Okay. Da wäre ich glaube ich, obwohl ich, weil ich das ganz ganz krass finde, das von jemandem zu wollen. Mhm. Und das geht ja gar nicht gerade, aber ich finde diese Idee, das finde ich einfach so
ja, sehr, sehr, sehr heftig. Ja, das war eine ziemlich harte Aufgabe. Ich weiß auch nicht, ob das heute... Für mich war es super, also weil ich dann dadurch mich wirklich, ich musste mich trauen, ich musste ins kalte Wasser springen.
Ja.
Und ich habe dann auch gemerkt, weil tatsächlich bei mir... alle Daumen hochgegangen sind. Also was mich total gefreut hat, ich habe nie damit gerechnet, erotisch zu sein. Also ich hätte mich für alles Mögliche gehalten, für nett und keine Ahnung was, intelligent, aber nicht für erotisch. Und als dieser Moment kam, dachte ich so, wow, oh, das ist ja toll. Und dann habe ich mich so getraut, auch erotische Sachen auszuprobieren. Okay. Also wirklich den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, aber was gibt's denn da alles eigentlich im Bereich der Erotik? Und das ist halt genau das... da ging es ja auch bei diesem Tanz nicht darum, wie gesagt, sich nackt zu machen, auszuziehen oder sonst was. Und Erotik hat ja oft was mit Kommunikation zu tun. Ja. Also du merkst ja, also das hat ja nichts mit Zeigen von Genitalien oder sonst was zu tun, sondern die Erotik, die findet ja ganz woanders statt. Also die findet im Blickkontakt statt.
Deswegen finde ich das so intimer. Also ich fände, wenn jemand zu mir sagt, wenn du willst, mach dich gerne nackt. Mein Ziel ist, dass hier irgendwie alle nackt auf der Bühne steht. Geht mir das weniger nah und finde ich das weniger privat und intim, als zu sagen, zeig uns, wie du in Kommunikation mit deinem erotischen Selbst kommst. Mhm. Entschuldigung? Nein, das möchte ich bitte nicht machen. Nicht mal so viele Leute. Also das ist ja vielleicht was ich jetzt mit meinen engsten Leuten teile oder mit einer Therapeutin bespreche, weißt du? Und deswegen, aber ich glaube, da sind wir halt on the same page, weil eine Nacktheit für uns diese Intimität nicht automatisch ist.
Nee, überhaupt nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich kann mich eher, also für mich ist es überhaupt kein Problem, mich irgendwo nackt auszuziehen, mache ich dir in 3 Sekunden.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand mich bitten würde, spontan live zu singen zum Beispiel, ne, dann würde ich sterben vor Lampenfieber, weil das ist für mich was total Intimes. Mhm. Also ich singe zwar sehr gerne und ich denke, dass ich gar nicht so schlecht singe, aber ich mache das halt dann für mich im Tonstudio oder so, wo keine Leute sind. Aber wenn ich jetzt live auftreten müsste damit, dann würde ich total vor Lampenfieber. Und dann sind alle immer so, was, echt? Aber so ausziehen geht. Und ich sehe, das Ausziehen ist für mich echt nicht das Thema. Das hat nichts mit meiner Seele zu tun letzten Endes. Und in einem anderen Moment gebe ich halt was von mir preis. Und das ist für mich auch das viel Intimere. Und das ist auch eine Frage, möchte ich das wirklich jedem zeigen oder nicht? Also es gibt auch viele Sachen, die ich Menschen nicht zeige.
Ja.
Weil ich finde, das geht ihnen nichts an. Mhm. Also so.
So Sachen von dir, also zeigen, also preisgeben.
Genau,
mäßig.
So seelisch einfach. Also wo ich sage, nee, also es gibt auch Momente im Leben oder wo ich große Gefühle habe oder etwas gerade durchlebe oder so, und das geht die Menschen nichts an. Also das kann ich schon sehr differenzieren zwischen was ist persönlich und was ist privat. Also das ist, man kann ja Dinge auch persönlich erzählen, aber was ganz privat bei mir passiert, das geht die wenigsten Menschen einfach etwas an. Ja. Also das verwechseln die Menschen ja auch immer schnell, wenn sie sagen, da ist jemand so exhibitionistisch veranlagt, die zeigt alles von sich. Nein, ich zeige das, was ich zeigen möchte.
Ja.
So.
Ja, wie zum Beispiel deine Brust. Genau. Wo ich immer mal wieder hinlurke.
Ja.
Ja, aber nice. Ich find's toll.
Ja, ich hätte mich jetzt hier zum Beispiel auch zum Gespräch, hätte ich mich wirklich auch nackt hingesetzt. Aber ich wusste ja, dass ihr für Instagram aufnehmen wollt. Und um das auch so ein bisschen anzukündigen. Und das geht natürlich nicht. Das ist ja auch sowas, wogegen ich total kämpfe. Also gegen diese Zensur der weiblichen Nippel irgendwie, weil ich so albern finde.
Ja, hör mir auf damit. Aber das Ding ist, dass ich, du sitzt halt perfekt, weil ich sehe es, aber unsere Real-Zuschauer sehen es dann nicht.
Genau. Sehr, da ist alles verdeckt.
Sehr smart gemacht, sehr gut. Ich habe doch auch eine Folge aufgenommen mit Egon Kowalski und wir haben dann auch am Ende über Exhibitionismus, Nudismus und so geredet. Und dann hat er mir auch vorgeschlagen, die nächste Folge nackt aufzunehmen und ich fand es super. Also du bist daran auch interessiert unter Umständen. Okay, gut zu wissen.
Ja, nee, das fände ich total super. Weil
ich auch.
Das ist das Coole, also ich gebe jetzt auch tatsächlich manche Lesungen nackt,
weil
ich den Menschen dadurch einfach zeigen möchte, es ist was so Natürliches. Mhm. Nacktheit ist etwas, das kann im Auge der Betrachtenden irgendwas auslösen, was auch immer. Das hat dann eher mit den Betrachtenden zu tun, als mit mir selber. Voll. Aber für mich ist es was so Natürliches, ich kann mich überall nackt hinsetzen und mich mit den Leuten unterhalten, als wäre ich angezogen.
Ja.
Und es macht für mich keinen Unterschied. Und wenn wir dahin kommen, dass wir das auch akzeptieren, also natürlich, ich kenne schon diese ganzen Einwände, die dann kommen, dieses so, ja, aber wenn jetzt Frauen immer ihre Brüste alle offen zeigen könnten, wäre das dann nicht irgendwann total langweilig? Werden sie dann nicht enterotisiert? Ist das nicht schade, weil dann sind ja die Brüste nicht mehr erotisch, weil dann sind sie ja so normal. Und dazu sage ich immer, also die Erotik, worüber wir uns ja jetzt auch gerade schon unterhalten, und die findet ja im Kopf statt und die hat ja meistens eine Bezüglichkeit. Das heißt, mir kannst du 10 nackte Männer vorstellen und das würde bei mir nichts auslösen.
Ja.
Es sei denn, ich hätte zu einem dieser Männer einen Bezug und dann könnte ich das erotisch finden.
Ja, ja, voll. Ich fühle schon, das ist doch auch Quatsch. Ich finde doch Gesichter auch erotisch. Ja. Ich finde doch auch, jeder hat doch auch so, ne, zum Beispiel, also weiß ich nicht, bei mir selber finde ich hier irgendwie diesen Part an meinem Arm sehr erotisch. Bei meiner Partnerin finde ich irgendwie, weiß ich nicht, so eine Stelle an ihrer Hüfte irgendwie sehr erotisch. Und das sind doch, also das hat doch, das ist doch auch, hat doch lange schon nichts mehr, oder sollten wir doch nicht diskutieren, dass Erotik nur was mit Genitalien zu tun hat.
Genau.
Das ist ja Quatsch. Aber also ich finde, wie erotisch Gesichtsausdrücke, Augen, der Ausdruck, die Art und Weise auch, da hört es ja gar nicht auf, wie jemand mich anfasst, wie sie mal ihre Hand auf mein Bein legt. Also das ist ja Blödsinn. Ja. So, und das macht sie jeden Tag und das finde ich immer noch erotisch. Also es ist ja Quatsch.
Ja, also da Erotik umfasst so vieles und ist auch so viel diffiziler, als jetzt sich einfach nur auszuziehen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass das gar nicht passieren wird, weil Erotik wird immer da bestehen bleiben, wo zwei Menschen einfach eine Anziehung zueinander empfinden.
Richtig.
Und da deswegen bin ich immer noch dafür, dass Frauen ihre Brüste genauso offen zeigen können wie Männer. Also alle Menschen, gleich welchen Geschlechts, das ist einfach für alle möglich sein sollte.
Ja.
So.
Und ich finde diese Idee von, dann werden Brüste doch langweilig, das ist auch gut. Also weißt du, weil sie werden ja nicht wirklich langweilig für echte Erotik und für echte Anziehung. Mhm. Aber sie werden langweilig für dieses Hinterhergepfeife auf der Straße.
Genau.
Wenn man mal kein BH anhat oder so.
Ja.
Denn gewöhnt eure Augen mal ein bisschen an Brüste, bitteschön.
Genau.
Damit nicht jedes Mal hier irgendwie der Regler im Kopf komplett durchdreht, wenn ihr mal Brüste seht.
Ja.
So. Und deswegen, also diese Langeweile, ja bitte, die schützt auch, also die hat einen guten gesellschaftlichen Auswirkungen.
Absolut.
Am Ende.
Also das ist ja der Grund, warum jetzt so viele sich dafür einsetzen, dass eben alle Geschlechter oben ohne schwimmen gehen können, weil das dann das auch ein bisschen entsexualisieren würde und wir dann einfach ganz entspannt wären da,
richtig,
ne, und nicht immer so Übergriffe befürchten müssten oder so. Und da bin ich auch total dahinter.
Ja, voll. Ist doch auch nur logisch.
Ja,
ja.
Also absolut. Selbst wenn ich es mag, dass man mir auf die Brüste schaut, ist es so, dass ich sage, ja, aber ich muss auch nicht jedes Mal irgendwie einen Spruch hören oder kommentiert bekommen oder sonst was, sondern es ist halt einfach so. Ich zeige dir gerne, ihr könnt gerne schauen, aber ihr müsst es auch nicht immer kommentieren oder, oder wie auch immer. Es sind einfach Brüste.
So, ja, voll. So. Es sind einfach nur Brüste. So.
Genau.
Ja. Antje, du hast mir heute noch ein Thema mitgebracht, glaube ich. Was wir unter Umständen auch schon angerissen haben, was oft so ist.
Ich denke ja, weil natürlich dadurch, dass ich mich jetzt so intensiv mit Sexualität auseinandergesetzt habe, mit den verschiedenen Formen der sexuellen Neigungen, Orientierungen und Identitäten, ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und das ist vielleicht auch etwas, wo du eine super Gesprächspartnerin bist, weil du auch viele Erfahrungen gemacht hast. Was bedeutet heutzutage noch normal im Bereich der Sexualität und wo werden Menschen noch aufgrund ihrer sexuellen Tätigkeiten, also wie in der Sexbranche, also Sexwork, oder aufgrund von sexuellen Neigungen oder was auch immer, stigmatisiert und diskriminiert, ne? Wo erfahren die noch irgendwie Ablehnung? Und da bin ich jetzt gleich, also ich frage ja auch selber immer sehr gerne viel, da bin ich jetzt gleich bei dir total neugierig geworden, weil ich ja dich schon kannte aus der Sat.1-Doku-Serie Mütter machen Porno.
Oh ja.
Genau. Und ich habe dann jetzt im Zuge der Vorbereitungen auch gelesen, dass du auch einigen Anfeindungen ausgesetzt warst, nachdem das ausgestrahlt wurde, beziehungsweise die Mütter haben ja auch teilweise wirklich, also ich finde, ich muss mich kurz aufregen über diese Serie.
Ja, mach ruhig.
Wer sie nicht geschaut hat, also da sind so Mütter, die im Sinne einer Aufklärung ein Porno drehen wollten für Jugendliche, der aber jugendgerecht ist, und die sind dann zu verschiedenen Pornosets gereist und haben verschiedene Sachen ausprobiert, aber das Ganze war so bieder und so prüde und die haben einfach nur Klischees reproduziert, also wirklich so nach dem Motto, hier ist der böse Mainstream-Porno und hier ist so der gute alternative Porno. Und da habe ich echt einen Lachanfall bekommen, als sie gezeigt haben, wie bei Erika Last am Set, da irgendwie Menschen in Wallegewändern um so ein fickendes Pärchen herum getanzt sind. Da habe ich wirklich gedacht, okay, wenn das ist jetzt eure Vorstellung von einem guten Porno, da weiß ich schon, wo es lang geht. Genau. Ja. Und am Ende dieser Serie wurdest du ja gecastet und hast dann diesen Aufklärungsporno sozusagen gespielt. Ne? Ja. Und wie war diese Erfahrung für dich und was hast du danach erlebt?
Also ich finde es gerade total angenehm, dass sich jemand anderes mir gegenüber darüber aufregt. Ich konnte mich gerade zurücklehnen und zuhören und war einfach nur so Honig für die Seele. Ich habe das ähnlich erlebt wie du. Also ich war erstmal von der Idee relativ... was heißt angetan? Ich dachte, okay, ist ja mal eine andere Idee. So, auch interessant, dass das im TV einfach aufgearbeitet werden möchte. So bin ich gespannt, wie das überhaupt möglich ist, ne? Weil da eine gewisse Zensur ist halt total da. Genau, und Paulita Pappel, auch mit der ich auch befreundet bin und regelmäßig Kontakt habe, die hat mich dann gefragt, ob ich, weil sie für diesen Film, den die Mütter dann gemacht haben, Regie geführt hat, mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dafür gecastet zu werden, um da halt die Darstellerin zu sein. Ich war so, ja, voll nice, klingt cool, irgendwie so eine Schnittstelle. Also ich habe damals auch Porn halt genau viel gedreht und das ist so eine Schnittstelle gewesen mit einfach so TV und so, warum nicht, mal gucken, wie das irgendwie so ist. Und und die Erfahrung war, also ich muss sagen, dass ich schon arg ernüchtert war. Ich war froh, dass Paulita und ihr Team einfach da waren, weil es 50% hat es sich einfach angefühlt wie meine Arbeit, die ich mag, mit Leuten, die ich mag, weil wie gesagt, mit Paulita kann ich unglaublich viel anfangen und toll zusammenarbeiten. Und der Rest war halt so richtig, ja, so richtig konservatives TV und die Mütter halt... Ja, konservative Mütter.
Ja, die waren halt so voreingenommen, ne? Also ich hatte das Gefühl, ich fand auch die Idee, als ich das gelesen habe in der Synopsis, dachte ich so, wow, super, genau das suche ich jetzt eigentlich mal, weil ich hatte mich mit Jason Steele, der ja auch schon bei dir war, mit dem hatte ich mich ja schon für mein Buch unterhalten, also der kommt ja auch drin vor als Interviewpartner.
Ach, nice.
Ja.
Ach, das ist der Pornodarsteller, mit dem du redest. Ich habe mir nämlich eine kleine Zusammenfassung durchgelesen.
Das ist der Jason. Ja, genau. Und wir haben uns halt auch schon darüber unterhalten, wie denn Jugendliche aufgeklärt werden sollten oder wo man was machen müsste, weil das ein Bedarf da ist auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass das vielleicht jugendgerecht gemacht wird, bevor die sich dann irgendwelche Sachen anschauen und denken, ah, so ist die Realität hier, Bukake mit, weiß ich nicht, 100 Männern und keine Ahnung. Also dass man einfach mal zeigt, okay, wie könnte eure Sexualität so beginnen, wie könnt ihr da was ausleben? Also die Idee fand ich super.
Ja.
Aber als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das biederste Machwerk ever. Ja. Also das ist so dieses, weil die halt einfach nicht offen waren. Bis auf die älteste von denen, das muss ich sagen, die war wirklich noch so am offensten. Mhm. Aber die anderen, die haben auch wirklich immer so ausgestellt diesen Ekel gezeigt.
Weißt ja,
so,
Ekel.
So. Ja. Oh, ja. Und das war immer so, dass ich dachte, sie müssen das jetzt auch noch zeigen, um sich ja davon zu distanzieren. Ja. Und dann frage ich mich, warum mache ich dann so eine Serie, wenn ich mich schon im Vorfeld so davon distanzieren muss.
Mhm. Danke. Ja. Danke so sehr, weil genau das ist halt auch das, was ich halt einfach nicht, genau dieser Ekel, der dann komplett, also du hast am Anfang von dieser ganzen Reportage, was ja nicht so ein Mix zwischen Entertainment und Reportage, aber hast du halt einfach ja gesehen, wie sich so pikiert und so mit Ekel geäußert wurde und wie sich so Porn angeguckt wurde und wirklich so krasse Reaktionen hervorgerufen hat. Und man hat teilweise ja gar nicht gesehen, was die geguckt haben auch. Also das ist ja, das macht ja ein Horrorbild. Also wenn man diese Frauen da so reagieren sieht, dann mache ich ein Horrorbild in meinem Kopf auf. Und es gibt ja Porn, den gibt es ja im Internet zu finden, wo man sich fragen muss so, Gott, machen die das gerade? Haben die da gerade alle Spaß? Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, auch gerade die den freien Porn, den man findet. Ist ja auch so. Aber wir lass uns doch genau darüber auch reden, dass das existiert, aber auch andere Sachen existieren. Und wir haben doch genug Porn-Bashing jetzt auch schon in den Medien. Warum müssen denn die ersten Aufnahmen von diesem Format einfach genau das reproduzieren, was wir eh schon alle im Kopf haben, und zwar, dass Porno ja auch so schlimm ist. Damit schiebst du das halt in so eine Ecke und wir reden gar nicht mehr weiter drüber, sondern wir einigen uns einfach, dass aller Porn schlecht ist, aber du hilfst auch niemandem, der jetzt irgendwie involviert ist in Porn, der produziert wird, der halt nicht consensual ist. Und ich finde auch, dass Porn, der produziert wird, der nicht consensual ist, ist kein Porn, das ist eine Straftat.
Ja.
Das ist einfach, das ist keine Erotik, das ist kein Erotikfilm, das ist auch keine Pornografie.
Sondern
das
ist Missbrauch.
Das ist Missbrauch und das ist eine Straftat und das müssen wir, das ist unterm selben Deckmantel bewegt es sich gern, aber genau, lass uns doch darüber reden und nicht immer wieder über dieses selbe, ja, oh Gott, ja, Ekel und hier. Und mal abgesehen davon, dass Sexualität, weiß ich, jemand anderes Sexualität, wenn die bei mir Ekel auslöst, na, dann sollte ich mal tief bei mir graben, was bei mir irgendwie falsch läuft. Weil was geht's mich denn an? Mhm. So, wenn es irgendwen anspricht, dann ist doch nett.
Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die halt unbedingt zeigen müssen, halt, also ich weiß gar nicht, ob die es wirklich eklig fanden, sondern es war halt einfach, sie wussten schon im Vorfeld, bevor sie überhaupt irgendwas angeschaut haben, dass sie es eklig finden werden. Also es war schon so klar.
Ja, weil, genau.
Und das fand ich dann so schade, weil das hat die ganze Offenheit des Konzepts oder die Idee, die dahinter stand, die ich wirklich gut fand, hat es so kaputt gemacht irgendwie. Ja, voll. Ne? Also wie war es dann für dich beim Drehen selber? Also
auch nicht gut. Also man merkt halt einfach, dass die Frauen haben natürlich gar keine Skills, weil sie keine ProduzentInnen, keine RegisseurInnen sind und noch nie an einem Film, geschweige denn an einem Pornset waren. Sie wissen gar nicht, wie man mit den DarstellerInnen am besten redet, wenn sie nicht das liefern, was sie gerade haben wollen. Also wenn, sie wollten halt eine Vision umgesetzt bekommen und wenn dann irgendwas nicht so lief, wie sie es halt wollten, dann, dann kannst du die DarstellerInnen nicht, kannst du denen nicht begegnen und irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl, zwischen euch ist irgendwie die Stimmung schlecht, oder? Denke mir so, was? Nein, die Stimmung ist super zwischen uns. Was willst du denn jetzt? Die Stimmung zwischen mir und dem Darsteller war super. Okay. Wir haben uns super verstanden. Yeah. So, was ist denn gerade, das ist gerade nicht konstruktiv und das ist auch nicht, wie ein guter Regisseur sich verhalten würde. Der würde jetzt im Idealfall, Paulita, wenn sie da mehr hätte machen können, wäre zu mir gegangen, hat gesagt, voll so super, das und das ist schon klasse. Wir brauchen noch ein paar mehr Aufnahmen, die vielleicht ein bisschen mehr Intimität zeigen, ein bisschen mehr so Boyfriend-Girlfriend-Style, vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht in den und den Posen, wollen wir das nochmal durchsprechen, alles klar und go. So, das ist auch, so willst du jetzt einen Grundsatz, stell mal vor, wir hatten uns wirklich nicht gut verstanden. Willst du jetzt eine Grundsatzdiskussion anfangen darüber, dass ich und der Darsteller uns nicht riechen können oder wie? Weißt du, also das hat ja so, also selbst wenn du recht hast, ist doch jetzt diese Frage, bringt doch gar nichts.
Ja.
So, also es ist einfach, du hast halt gemerkt, dass sie, und das erwarte ich ja auch gar nicht von diesen Müttern, dass sie diese Skills haben, aber irgendwie so diese Idee, dass eine Laienperson den Job einer Pornoregisseurin besser machen kann, als eine Pornoregisseurin,
die vor Ort war auch noch,
ist so zeigt so sehr, wie überhaupt nicht ernst genommen. Der wird so verteufelt und gleichzeitig gar nicht ernst genommen. Mhm. Dann denke ich mir so, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von diesem ganzen Metier und ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Format jetzt irgendwie Licht ins Dunkle bringt. Also ich habe das Gefühl, die verstärkt Sachen, die wir in der Gesellschaft eh schon über Porn denken und maximal verwirrt sie Leute.
Ja, so. Ja, also es hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass irgendwie die Diskussion darüber offen geführt worden wäre oder so, ne? Und ich finde es auch eigentlich total traurig, weil ich dann so dachte, also ich habe das dann halt gelesen, dass du, ich weiß jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber dass du danach irgendwie im Internet auch irgendwie blöde Kommentare bekommen hast oder sowas.
Na, weißt du, was das Ding war? Ich habe das halt gesehen, mit meiner besten Freundin zusammen habe ich halt die Ausstrahlung geguckt und habe mich dann halt auch über Sachen, die ich ja gesehen habe, die ich ja beim Drehen gar nicht mitbekommen habe, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, so, dass die eine Mutter gesagt hat, so, ich verziehe mein Gesicht, also, so guckt sie nur, wenn sie irgendwie Wäsche macht, so. Und ich denke mir so, also...
Ja, das ist ein echter Orgasmus. Das ist,
ja, voll.
Da guckt man nicht so wie in den amerikanischen Hollywood-Filmen.
Ja, richtig. Also das ist so, also es war auch so judgy, ganz beurteilend, ganz so unter anderem das, aber ja noch viele andere Sachen. Und da habe ich einfach eine Instagram-Story gemacht, habe mich auch gar nicht darauf fokussiert, was hinter der Kamera so passiert ist, weil das ist auch meine Erfahrung und bla, und ich will da auch gar nicht so viel drüber so... Aber das, was eben ausgestrahlt wurde auch, das hat mich so auch teilweise wütend gemacht, dass ich einfach gesagt habe, wie ich einfach das Format oder wie ich halt die Ausstrahlung auch fand, wie das, was jetzt dabei rausgekommen ist, wie ich das fand. Und das fanden irgendwelche Zeitschriften ganz interessant. Dann haben die mich gefragt, ob ich mit denen ein Interview machen will.
Okay.
Dann habe ich gesagt, nein, ich will mich da auch in gar keine Nesseln irgendwie setzen. Meine Güte, egal, ich habe meine Leute, mit denen ich das besprechen kann. Ich darf meine Meinung über dieses Format haben, über das, was ich da im TV gesehen habe, das kann ich auch durchaus sagen. Aber ich muss das jetzt auch nicht weiter ausbreiten, weil die Medien, wenn jetzt Bild mir schreibt, ja, ich muss mich jetzt nicht mit Bild darüber unterhalten, da wird wahrscheinlich jetzt kein elaborierter Artikel rauskommen, weißt du?
Ja, da wird die Situation vielleicht nicht unbedingt verbessern. Also.
Aber dann haben die halt einfach meine Insta-Story genommen, weil ich Nein gesagt habe und daraus einen Artikel gemacht.
Ja.
Und das fand ich krass. Ja, genau. Und deswegen, da habe ich halt einfach kritisiert, die Art und Weise, wie das da halt irgendwie alles abgelaufen ist oder das halt, was ich halt auch on screen dann gesehen habe.
Ja. Ja. Ja, und das ist halt das, was ich auch so schade fand, dass eben dadurch wieder eine weitere Stigmatisierung eigentlich von Pornografie oder eben von Menschen, die das leben, weil es war ja auch auffällig, also in der Serie selber, und es passt halt alles so gut zu diesem Thema, weil ich darüber ja wirklich das Buch geschrieben habe, dass die dann gerade, als es so um BDSM ging, auf der Venus, glaube ich, war irgendwie so eine Situation, wo die so eine BDSM-Szene gezeigt haben und da waren sie ja vollkommen angeekelt und so. Und wo ich mir gedacht habe, muss das jetzt sein? Also gerade Fernsehsender, ne, wie jetzt, eigentlich alle Fernsehsender. Obwohl es jetzt inzwischen schon ein paar ganz gute Dokumentationen gibt, aber viele Fernsehsender zeigen halt gerade BDSM immer noch so mit der peitschenschwingenden Domina und die zeigen halt auch nur Klischeebilder.
Ja.
Und
wollen die auch reproduziert sehen?
Genau, wollen die auch. Das, und das wird immer so auf diesem, wir haben hier, boah, das ist total hier krass, also die Domina, die hier mit der Peitsche den Sklaven schlägt und so weiter. Und die zeigen eben nie auch die andere Seite, dass es eben auch beim BDSM zum Beispiel um Zärtlichkeit und Hingabe geht, dass es darum geht, Menschen, dass sie sich fallen lassen können, dass die irgendwie in Anführungsstrichen zu fliegen beginnen, also dass die wirklich so ein Erlebnis haben. Ne?
Ein High auch erleben.
Genau, so
wenn
ein
ich in meinem submissiven Space bin, fühle ich mich wie High, ohne irgendwelche Sachen, ohne Substanzen. So ist es nicht wert, irgendwie das interessant zu finden, das?
Und vor allen Dingen ist das ja eine Szene, in der es schon ganz lange, schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten diesen Spruch gibt, safe, sane, consensual.
Mhm.
Also wirklich, die haben dieses ganze Nein heißt Nein, nur Ja heißt Ja. Also die haben das ja schon seit Jahrzehnten in ihrem Programm sozusagen. Ja. Und du wirst ja auch geächtet, wenn du das missachtest sozusagen. Natürlich gibt es schwarze Schafe, gibt es überall.
Ja.
Also, aber die werden auch wirklich sehr schnell geächtet. Und das ist eben das, wo ich mir denke, wenn wir uns wirklich mal drauf einlassen würden, wenn sich auch die TV-Sender darauf einlassen würden, dass BDSM oder Kink oder Fetische oder was auch immer nicht nur als Klischees reproduziert werden, sondern einfach mal die Menschen dahinter zu zeigen, die Voll. Das leben, ne? Ja. Dann könnte das für so viele Menschen eine Welt eröffnen, weil ich habe in den vergangenen 10, 15 Jahren, also eben seit Engel mit schmutzigen Flügeln rauskam, habe ich so viele Zuschriften bekommen von Menschen, die selber irgendwie eine Neigung haben, zum Beispiel sich auch gerne nackt zeigen oder die einen Fetisch haben oder die BDSM praktizieren oder was auch immer. Und die sich immer alle gefragt haben, bin ich normal? Mhm. So, ist das normal? Oder ist das nicht abartig? Also die auch alle erfahren haben, dass entweder ein Partner oder eine Partnerin oder das familiäre Umfeld oder das berufliche Umfeld im schlimmsten Falle darauf reagiert haben. Also ganz krass war es bei einem Politiker. Mhm. Der hatte sich mit mir darüber ausgetauscht, auch über mehrere Jahre. Also ich habe diese Menschen wirklich lange begleitet, dass er eine bestimmte sexuelle Neigung hat, die ich für total normal halten würde, weil ich ganz viele Menschen kenne. Krass. Also ich halte ja sowieso ziemlich vieles für normal. Ja. Also dieser Normalitätsbegriff finde ich ist so leider in so einer bewertenden Position irgendwie. Und alles, was natürlich, ich verurteile alles, was gegen den Willen eines anderen Menschen passiert. Das ist für mich so die Grenze, also Pädophilie oder was auch immer, also wo einfach ein anderer Mensch missbraucht wird oder etwas gegen dessen Willen passiert. Aber ansonsten finde ich alles relativ normal, was Menschen machen. Ja. weil ich auch ganz viele Menschen kenne, also ich kenne auch viele, viele Menschen, die eben Fetische oder Kinks oder was auch immer haben. Also,
und es tut ja auch keinem weh. Also ich weiß auch nicht, was da Worst Case ist.
Genau, aber der hatte so viel Angst davor, dass diese Neigung rauskommt, weil er halt Bundestagsabgeordneter war.
Okay.
Und dann habe ich mich mit ihm darüber unterhalten und habe gesagt, Mensch, wäre das nicht toll, können wir die Geschichte nicht, natürlich anonymisiert, ich würde auch nicht verraten, von welcher Partei du bist, können wir die nicht mit aufnehmen in mein Buch, weil ich finde, dass die Menschen darüber Bescheid wissen sollten, dass es immer noch Berufe gibt, wie in der Politik, wie in der Pädagogik zum Beispiel, ne? Lehrerinnen, Lehrer, im Kindergärten oder sonst was.
Medizin auch, weil da ja auch ganz schnell Kompetenz abgesprochen wird.
Genau, also wo es wirklich super schwer ist in diesen Berufen, wenn das rauskäme, dass du zum Beispiel BDSM betreibst oder so, weil du dann schon als Kinderschläger oder Kinderschänder gefeuert werden kannst. Oder das Beispiel der Kindergärtnerin, die in ihrer Freizeit Pornos gedreht hat und die deswegen dann auch gefeuert wurde, weil es halt ein kirchlicher Kindergartenträger war. Wo ich mich immer frage, was geht die Menschen das an? Mhm. So, und da wollte ich einfach meine Lanze für brechen und habe ihn halt gefragt, so, können wir darüber nicht mal ein Thema machen? Und dann hat er auch zugewilligt und hat mir wirklich viel erzählt und zwar ganz toll, war sehr berührend. Und einen Tag, bevor das Buch in Drucklegung gehen sollte, rief er mich an und sagte, ich kann das nicht, ich habe zu große Angst.
Ja.
Und dann habe ich die Geschichte wieder rausgenommen, weil ich wirklich auch nichts gegen den Willen eines anderen Menschen machen möchte.
Ja, voll.
Und habe ihm halt einfach zwei leere Seiten gewidmet, weil ich es so traurig fand.
Okay.
Also, dass da jemand sozusagen an seinen eigenen Ängsten so fast zerbrochen ist, ne?
Ja, die eigenen Ängste, die unglaublich nachvollziehbar sind halt auch, ne?
Also leider.
Diese Gewalt von außen, das ist halt Gewalt von außen, die er nicht standgehalten hat, aber das ist ja nicht seine Schuld.
Nee,
so,
genau.
Es ist
es ist ein Problem der Gesellschaft.
Genau.
Und vielleicht bei manchen Menschen könnte das auch sein, dass es tatsächlich nur in ihrem eigenen Kopf ist, weil vielleicht würde das Umfeld darauf toleranter reagieren.
Mhm.
Aber sie trauen sich halt nicht, weil es so viele Beispiele gibt, wo es eben schiefgegangen ist.
Ja. Ja, voll.
Also, und das ist zum Beispiel was ich dich auch fragen wollte, wie ist es in der Pornobranche? Also klar, du lebst jetzt in Berlin und Berlin ist ja eine Bubble für sich, so.
Ja. Zum Glück.
Genau. Aber hast du da auch schon sozusagen Stigmatisierung erlebt oder Diskriminierung, dass Menschen, wenn sie erfahren haben, was du als Beruf machst, dich dafür so abgestempelt haben oder so?
Eigentlich gar nicht.
Okay.
Also ich muss sagen, ich habe entweder viel Glück oder keine Ahnung.
Mhm.
Also, das Nervigste, was ich erfahre, ist, dass ich es erzähle und dann so ein ganz intensives Interesse da ist.
Mhm.
So ein paar Fragen sind voll easy. Aber dass man dann so komisch wird, also so gerade vielleicht so Typen, die sich denn für dich interessieren oder
die
so.
Die da sich irgendwie einen voyeuristischen Gewinn von erhoffen.
Voll.
Ja.
Und die dann halt auch eigentlich irgendwie ein bisschen vielleicht sich beschämen oder sehr schüchtern werden, aber das dann versuchen so ein bisschen zu überspielen mit so einem gekünstelten Selbstbewusstsein so und dann so ganz komische Fragen stellen oder versuchen sich halt irgendwie so zu involvieren während sie gar nicht mehr zuhören, dass ich gar niemanden brauche zum Involvieren oder so. Aber das ist auch schon Jahre her, weil ich so mit Männern, ich habe eh mehr mit Frauen zu tun.
Ja, das habe ich schon rausgehört aus den Podcast-Folgen, die ich mir angehört habe, genau.
Ja, und es ist ja auch nicht bei allen Männern so. Also, aber das war so das Unangenehmste. Und ich finde, das ist schon okay, dass das das Unangenehmste war. Aber dass ich abgestempelt wurde, ich habe mich halt, also bevor ich mich komplett, bevor ich so mein sexuelles Erwachen hatte oder so die Schritte dahin gegangen bin, hatte ich mich von meinem damaligen Familien- und Freundeskreis bereits gelöst, auf Grundlage von komplett anderen Sachen. Mein Job und alles hat gar nichts damit zu tun. Und ich war so ein bisschen, habe mich sehr alleine in der Welt gefühlt. Okay. Und damals mental nicht so gut aufgestellt und so, auch auf Grundlage dieser ganzen Sachen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Leute, wir leben in so einer Gesellschaft, wir lügen uns selber an, jeder lügt den anderen an, wir tun uns gegenseitig weh.
Sehr viel, ja.
Und dann tun wir jemand anderem weh, weil wir so viel Schmerz haben. Und ich war so depressiv für eine Zeit lang und habe eben auch diese Kompensation von Ängsten und von Schmerz, halt im Freundeskreis, in der Familie sehr viel gemerkt, und das hatte ich einfach gar keine Kapazitäten mehr für irgendwann, was aber auch gut war. Also ich glaube, es war gut, dass ich so Rock Bottom gecrashed habe und dass es mir so richtig scheiße ging und ich mich richtig alleine gefühlt habe. Und genau, und dann habe ich damals meinen Ex-Freund kennengelernt, mit dem ich dann in eine polyamore Beziehung gestartet bin, weil ich das erste Mal, er war so wieder die erste Person, der ich geglaubt habe wieder, was er sagt. Okay. Weil ich habe ja keinem mehr geglaubt so richtig. Und dann, ich habe ihm wieder geglaubt, was er sagt, weil wir ganz ehrlich einfach miteinander waren. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind sehr wenig ehrlich zueinander.
Das Problem ist aber wirklich, das, was du auch vorhin sagtest, dass die meisten Menschen noch nicht mal ehrlich zu sich selber sind.
Richtig.
Und da fängt es halt schon an. Also
voll.
Wie will ich jemand anderem gegenüber ehrlich sein, wenn ich nicht mal zu mir selber stehen kann, ne?
Richtig.
Und mich akzeptiere, voll, so wie ich bin.
Und das bei ihm ist dann auch, also in dieser Beziehung und auch darüber hinaus ist sehr viel zusammengeflossen, weil wir haben zusammen private Sexpartys organisiert. Ich habe mit ihm mein Kink, mein BDSM entdeckt, vorher schon so ein bisschen, aber mit ihm dann so richtig. Und das war einfach, wir haben sehr viel geredet und sehr viel analysiert. Also es war super, es war toll, es hat mich wieder aufgeweckt, so ein bisschen, ne? Und deswegen, also ich kann total verstehen, was du halt so mit, was du meinst, was Kink und BDSM einem auch geben kann über dieses Klischeehafte hinweg. So, und das hat mich also wirklich wieder richtig fasziniert. Und dann in dieser Zeit bin ich wieder enger mit meiner Mama so ein bisschen geworden, okay, so, weil sie sich auch sehr viel bemüht hat. Und das ist jetzt so das, was aus meinem früheren Leben übrig geblieben ist, meine Mama. Aber die ist so toll, dass ich sehr, sehr dankbar bin.
Ja.
Und genau, aber ich glaube, weil ich so einen rigorosen Schnitt gemacht habe, jetzt habe ich einen großen Bogen gemacht, um deine Frage zu beantworten, aber weil ich so einen rigorosen Schritt damals gemacht habe, aus anderen Gründen, aber eigentlich sind die Gründe, das geht wie so ein Zahnrad ineinander. Also es ist so, egal ob ich jetzt mit meinen FreundInnen gebrochen hätte, weil ich Erotik in der Erotikbranche bin, oder ob ich mit denen gebrochen habe, weil aus anderen Gründen. Im Grunde, glaube ich, läuft es irgendwie alles auf Ehrlichkeit und auf Authentizität und darauf hinaus, dass du einfach dein Leben leben willst und Leute, die dich nicht unterstützen, fuck off, so. Aber ich glaube, ich habe damals halt ganz doll angefangen, mir mein neues Leben zu bauen mit Menschen, zu denen ich komplett ehrlich bin und die zu mir komplett ehrlich sein können und mit denen ich mich komplett ausleben darf, auch wirklich mit denen ausleben darf, so auf Partys zum Beispiel und sexuell. Und weil ich, glaube ich, diese Prämisse für mich geschaffen habe, ist es mir jetzt leichter, wenn ich Leute kennenlerne, weil ich ganz anders auf Menschen zugehe. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich sehr viel Glück habe, weil ich energetisch Leute irgendwie gar nicht doll an mich ranlasse, die so richtig, also richtig eingeschränkt denken.
Ja. Oder so, die dir deine Energie rauben würden, richtig, oder die dich dann negativ anmachen irgendwie.
Voll, voll. Also deswegen, also ich glaube, da bin ich relativ, relativ lucky. Oder bin schon früh genug einen richtigen Weg gegangen, der schwer war, aber der gut war. So.
Ja. Aber wahrscheinlich, weil du dich halt selber auch gut kennengelernt hast und weil du selber halt, richtig, auch eben diesen schweren Weg gegangen bist, ne, und dich davor gescheut hast irgendwie.
Ja.
Also ich finde und das ist was ich immer oder was ich Menschen so gerne mitgeben würde, weil Sexualität ist eine sehr starke Kraft. Also in dem Moment, wo Menschen es schaffen, zu ihrer Sexualität zu stehen, wie sie ist, und sich selber so anzunehmen, werden sie es auch in anderen Bereichen schaffen. Ja. Also es geht gar nicht nur um Sexualität, sondern es geht auch darum, dann in anderen Bereichen Grenzen setzen zu können oder zu sagen, das finde ich toll. Mhm. Also einfach zu lernen, besser zu kommunizieren. Und wenn du es im Bereich der Sexualität schaffst, was das Schwierigste überhaupt ist, dann kannst du es auch mit deinen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen schaffen. Dann kannst du es im anderen Umfeld schaffen. Also das bringt einem so viel, sich damit auseinanderzusetzen. Auch für ganz andere Sachen, die jetzt erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun haben.
Ja. Hast du das Gefühl, so dein Weg zu so Kink und BDSM, wann ist der so gestartet?
Also da ich ja nicht, ich bin gar nicht so in der BDSM-Szene selber. Auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass also eine exhibitionistische Neigung auch irgendwie eine Art Kink ist.
Schon auch. Ich glaube, ja.
Also es gilt jetzt auch als Kink. Insofern würde ich sagen, ja klar, ich bin auch kinky, ich finde es auch cool. Mhm. Aber wir haben einen Film gedreht mal, der heißt 24/7 The Passion of Life.
Okay.
Da geht es eben um BDSM und BDSM auch mal anders darzustellen, als er sonst in Filmen dargestellt wird. Also es war noch lange vor 50 Shades of Grey und 50 Shades of Grey finde ich ganz grausig.
Ja, alle Leute, die so ein bisschen was mit BDSM anfangen können, finden den ganz grausig.
Genau. Und das Resultat des Filmes war, dass wir immer wieder zu BDSM-Stammtischen eingeladen wurden. Ach, also cool. Egal in welcher Stadt, wir waren auf Kinotouren, auch mit ganz anderen Filmen dann. Aber da ist so eine große Community und wir sind immer gern gesehene Gäste gewesen und und dadurch hatte ich dann auch, ich kenne jetzt einfach so viele aus der Szene, ne? Ich kenne einfach so viele, die mir ihre Geschichten erzählen, die mir auch erzählen, was sie dabei empfinden und was das für sie bedeutet auch, ne? Also wirklich auch mal in so eine Trance abzugleiten zum Beispiel, aber dann auch eben aufgefangen zu werden und dass das eben nicht so beliebig ist, das kann nicht mit jedem passieren, sondern man muss einem Menschen hundertprozentig vertrauen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ja auch immer denke, ja, Vertrauen, das wird gar nicht erwähnt in Bezug auf BDSM oder so, ne? Also da geht's ja echt immer nur um Peitschen und keine Ahnung was, aber es geht nicht darum, dass du eigentlich da eine ganz tiefe, innige Beziehung mit einem anderen Menschen eingehst, zu dem du sehr, sehr großes Vertrauen haben musst. Und das sind so Sachen, die finde ich total schön, wo ich mir denke, ich will gar nicht missionieren in keine Richtung. Ich würde jetzt auch nicht allen Menschen sagen, seid alle nackt, das ist ganz toll, oder seid macht alle BDSM, das ist ganz toll. Gar nicht. Alle so, wie sie mögen. Ne?
Aber macht alle, was ihr wollt. Darum geht's.
Genau, aber vielleicht, wenn ihr euch öffnet, könnt ihr vielleicht noch was Neues erfahren, was nochmal was eine ganz andere Nuance reingibt oder so, ne? Oder ihr lernt nochmal was ganz anderes kennen. Und das finde ich einfach schön daran. Mhm. Also, es ist so vielfältig.
Ja. Ich finde es auch ganz spannend, mir jetzt vorzustellen, du gehst in diesem Outfit gleich noch auf dieses Event. Was ja auch sehr, also wie kann ich mir das vorstellen, was passiert da jetzt heute?
Ich werde gleich nackt lesen tatsächlich. Also ich gehe zwar so dahin, aber dann werde ich mir erstmal die Farbe vom Körper waschen, weil
da ist eine Dusche.
Da ist eine Dusche, okay, genau. Gut. Aber ich habe es jetzt einfach nicht mehr geschafft und ich habe auch echt dummerweise vergessen, ein Handtuch mitzunehmen.
Ja.
Deswegen einfach nur schnell das Kostüm rüber angezogen. Genau, und dann werde ich da das abwaschen und dann werde ich die Lesung nackt geben. Also ich glaube, das ist auch immer so. Manchmal habe ich schon den Eindruck, weil ich dann auch so Fragen bekomme, ja, kann man denn auch nackt zu deiner Lesung kommen? Also, dass manche Menschen auch sehr gerne, oder das ist denen fast noch lieber wäre, sie könnten selber nackt sein.
Und was sagst du da?
Ich immer so, also wenn ihr mögt, klar, aber fragt halt die Leute so, weil bei mir ist es angekündigt und ich bin sehr für Konsens.
Ja.
Und ich habe ja auch schon in Kulturzentren gelesen, wie zum Beispiel in Merlin in Stuttgart oder in Theatern oder so. Und es gibt Menschen und ich mache das immer nach Gefühl. Also ich gehe zum Beispiel nicht hin und dränge den Menschen das auf, sondern wenn ich das Gefühl habe, okay, da sind jetzt vielleicht ganz viele, die haben sich noch gar nicht so mit dem Bereich der Sexualität auseinandergesetzt. Die sind aber neugierig, aber die muss man vielleicht auch langsam daran führen. Und dann reicht es vielleicht auch erstmal oben ohne. Also muss ich nicht
machst jetzt, du auch.
Mach
also
ich
passt
auch.
Du auch an dann.
Ich passe das an. Ich gucke, wie ist die, was ist das für ein Ort, was passiert sonst an dem Ort? Und dann, das ist halt auch das mit den Nippeln ist echt witzig, weil einmal habe ich dann auch wirklich, musste ich dann an eine Tür des Veranstaltungsortes hinkleben, Vorsicht, nackte Brüste.
Wirklich?
So shit, das habe ich dann auch gleich fotografiert und das hat dann aber auch, das fand ich so cool, das hat dann auch gleich die Watz und der Westen, also das war im Ruhrgebiet, und die Zeitung haben das dann auch gleich aufgenommen, dass ich halt davor warnen musste, weil
ist Wahnsinn, oder? Ja. Wie vor so einem Hund.
Ja, ja, so genau, Achtung beißt oder so. Also ich fand es echt witzig und ich habe mir dann aber auch gedacht, klar, mache ich, weil wenn es sich die Menschen dann wohler fühlen, dass sie vorher gewarnt werden vor nackten Brüsten, sie können ja dann selber entscheiden, ob sie reingehen und sich diesem Risiko aussetzen oder auch nicht. Und ich habe es auch wirklich dann so gemacht, wenn es nicht ganz explizit angekündigt war, dass ich komplett nackt lese, wie jetzt in Hamburg, da war das wirklich, das war im Erotik-Art-Museum und das war in einem BDSM-Club. Mhm. Da war es ganz klar und da wussten die Leute, worauf sie sich einlassen. Aber dann habe ich immer einfach gefragt. Ich habe so gefragt, ist es okay, ich würde mich jetzt ausziehen. Hat irgendjemand was dagegen? So. Und dann hat sich nie jemand gemeldet und dann war es gut. Aber ich habe halt wenigstens gefragt. Also ich denke, wir können in unserer Gesellschaft ja auch einfach lernen, miteinander zu kommunizieren, einen Konsens zu finden. Also ich muss anderen Menschen nicht meinen Stiefel aufdrücken. Ich finde es aber cool, wenn die Menschen auch ein bisschen mehr tolerieren würden oder einfach sich auch ein bisschen auf was anderes einlassen würden. Aber ich versuche es Schritt für Schritt. Ich mache das nicht mit der Keule, sondern ich versuche das wirklich langsam zu machen, so dass es auch in dem Tempo der anderen Menschen geht, womit die sich vielleicht noch wohlfühlen.
Und du produzierst ja auch immerhin noch ein Produkt oder Kunst oder also es ist auch ja immer auch ein Angebot. Ich finde, das darf man ja auch nicht vergessen, dass man ja auch, also Menschen gehen ja auch zu deinen Lesungen. So, und wenn ich mich jetzt gar nicht damit auseinandersetze, was da passiert, ja gut, dann hätte ich das vielleicht aber tun sollen. Weißt du, oder ich nehme ja auch, ich gucke ja auch einen Film so und also es ist ja, ich konsumiere ja Medien und also ich finde da ja jetzt nicht, dass du dich doll aufdrängst.
Nein, also ich halte auch Menschen nicht für so verblödet. Also es gibt ja, nee, wirklich, ich verstehe das mit diesen Triggerwarnungen und so weiter. Ich verstehe, dass es manche Menschen wirklich in Punkten sehr stark berühren kann. Also gerade was jetzt Vergewaltigung oder sonst was Missbrauch betrifft. Aber ich finde, manchmal wird Menschen auch zu wenig zugetraut, selbstständig zu denken. Also das denke ich immer so in Fernsehserien oder wirklich denke ich sehr häufig, auch bei Kinofilmen, gar nicht so sehr wegen der Triggerwarnungen, sondern dass die Dinge immer so erklärt werden, dass ich das Gefühl habe, die verkaufen die Leute auch ein bisschen für blöd. Also als ob die Menschen nicht wirklich selber denken könnten oder als ob sie nicht selber drauf kommen würden, muss das Ganze noch doppelt und dreifach erklärt werden und so weiter. Und ich bin jemand, ich halte Menschen nicht für verblödet. Ich glaube, dass sich Menschen mit Sachen gerne auseinandersetzen. Mhm. Also ich traue Menschen auch etwas zu. Also und ich denke, sie können sich auch im Vorfeld informieren, was ich mache und können sich dann auch aktiv gerne mit mir auseinandersetzen. Mhm.
Ja, ja, und einfach hältst auch die Menschen für mündig, auch selber was sagen zu können.
Ja. Also, das ist natürlich auch etwas, das wir erst lernen müssen. Also, viele Menschen können genau diesen Teil nicht.
Ja.
Also, wirklich sagen, okay, das passt mir nicht. Grenzen setzen fällt immer noch vielen Menschen schwer.
Ja. Also. Ich glaube, auch daher kommt dann so ein bisschen das Bedürfnis, einfach auch Menschen, denen was Schlimmes widerfahren ist, auch ein bisschen zu schützen, auch wenn mir jetzt das nicht passiert ist. Aber dann einfach zu sagen, so, ich mache jetzt was und ich sage dann halt Triggerwarnung, weil, ey, es ist schon so scheiße, dass dir das passiert ist und überhaupt nicht fair, dass dir das passiert. Und ich gehe jetzt einfach mal, ich denke, ich bin in der Lage, auch mal ganz kurz ein bisschen für dich mitzudenken. Mhm. So, während für einen Moment in deinem Leben jemand komplett gegen dich gehandelt hat. So. Und deswegen finde ich diese Idee von Triggerwarnung schon ganz schön. Aber man muss halt einfach gucken, ja, wo bringt man sie an? Und ich finde, wenn wir die ganze Zeit auch offen bleiben für diese Kommunikation, also wenn ich was mache und dann jemand sagt, Gabi, ich finde, da wäre eine Triggerwarnung nötig gewesen, dann bin ich total dankbar dafür, dass jemand mit mir ein Feedback gibt. Und dann würde ich mich damit auseinandersetzen. So, also ich finde das nicht per se so.
Nein, genau, gar nicht. Also wenn es Menschen gibt, also gerade auch in der Trans-Thematik oder so, also Menschen, die wirklich schwere Wege gegangen sind oder auch traumatisierte Menschen, wirklich traumatisiert. Und ich rede jetzt nicht von diesem Wort, das wird jetzt inzwischen ja so inflationär gebraucht. Also
das triggern
also,
ja auch. Ne?
Ja, genau. Oh, das hat mich jetzt voll getriggert. Oh, das hat mich jetzt voll, ich habe da voll das Trauma. Und das finde ich unfair gegenüber den Menschen, die wirklich ein Trauma erlebt haben, weil das macht es, das wertet das so ab. Also es macht das ganze Wort eigentlich so, so nebensächlich oder so nicht mehr in der Tiefe bedeutsam irgendwie, was das mal wirklich bedeutet hat.
Ja.
Und das verstehe ich total. Also ich muss halt immer lachen, wenn ich jetzt bei Amazon sehe oder so bei Serien Warnung vor Nacktheit, Rauchen, Alkohol und so weiter. Also es ist so, wo ich mir echt denke, okay, ja, also Ja, Achtung, nackte Brüste.
Warnung vor Leben? Ist es genau. Das, was du mir sagen willst? So. Warnung vor genau. Menschen und menschlichen Erfahrungen und genau. Leben? Weil genau das ist es halt so. Ja. Warum machen wir das so raus? Also warum genau. Ist menschliche Erfahrung und Leben darf das sein? Ja. Aber Sexualität ist dann so extra oder wie? Genau. Nee. Es tut auch niemandem gut, dass wir das machen.
Nee, und vor allen Dingen das Krasse ist ja, Gewalt ist ja viel akzeptierter. Nee,
oh Gott, ja,
und
stimmt.
Und das finde ich so schlimm. Also du kannst ja wirklich, du kannst jeden Tag, siehst du Leichen im Fernsehen, weil ja, auf der Welt voll. Was Schlimmes passiert.
Das ist so schlimm zu sehen.
Genau, und dann werden die Leichensäcke da rausgetragen. Also jeden Tag wirst du mit Gewalt, mit Tod, mit Leid konfrontiert. Ja. Und das ist okay. Aber Sexualität oder etwas Schönes, weil das einvernehmlich ist, weil das etwas Sinnliches ist, weil es lustvoll ist, das darf nicht gezeigt werden. Ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schizophren und ich finde es auch, tut einer Gesellschaft nicht gut. Ja. Also sich so auf das Leid zu fokussieren oder auf das, was immer Schlimmes passiert, als auch mal das Freudvolle zuzulassen. Und Sexualität ist ja im besten Falle etwas Freudvolles.
Ja. Und wenn es mich mit eigenen Abgründen konfrontiert, dann ist es ja auch wieder toll. Also wenn ich da irgendwie auch sexuell irgendwie über was nachdenke, mir so denke, okay, krass, okay, ein bisschen scary irgendwie, aber dann wird es ja auch nur, wenn ich mich damit beschäftige, irgendwie zu irgendwas führen. So.
Genau.
Also es lohnt sich in jedem Fall.
Ja, und auch aufklärerisch.
Ja, also. voll. Und ich glaube, es lohnt sich in jedem Fall, zu deinen Lesungen zu kommen und dein Buch zu kaufen, weil es ist auch noch gar nicht lange draußen, oder? Letztes Jahr kam es raus.
Ja, genau, letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Und ich wollte jetzt auch gar nicht so unbedingt Werbung dafür machen, sondern ich fand es einfach nur, für mich ist es immer noch selber so toll, was ich halt alles erfahren durfte dadurch und was ich halt versuchen kann, anderen Menschen auch vielleicht zu vermitteln. Also ich hoffe es, ich habe nicht den Anspruch an mich, aber ich wäre froh, wenn Menschen sich da vielleicht mehr öffnen würden oder insgesamt miteinander toleranter umgehen. Und ich muss ja sagen, das ist so eine Reise, die noch gar nicht abgeschlossen ist, weil immer noch erzählen mir Menschen ihre Geschichten und ich habe schon wieder so viel Neues gelernt seitdem. Cool. Also, dass ich fast ein zweites Buch schreiben könnte, beziehungsweise das hört nicht auf. Das ist das Schöne. Wir wandeln uns immer, wir werden immer dazu lernen, wir sind nicht festgelegt, wir können immer was Neues entdecken und das finde ich das Schöne am Menschsein.
Ja, das hast du so schön gesagt. Das kann ich jetzt gar nicht, will ich da gar nichts mehr großartig zu sagen. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten jetzt darüber hinaus noch sagen willst, über irgendwelche Lesungen oder irgendwie, wie man dich erreichen kann oder über Instagram, deinen Instagram-Namen?
Ja, wenn ihr mögt, also könnt ihr gerne schauen. Mein Name ist Antje Nicola Mönning, auch auf Instagram. Ihr könnt euch auch gerne mal auf der WTP-Filmseite informieren über die Filme, die wir gemacht haben. Es sind ja inzwischen doch schon einige Kinofilme, die ich seit um Himmels Willen gedreht habe. Die werden von der Presse nur leider immer unterschlagen, weil da zieht immer noch die XTV-Nonne mehr. Aber ich habe ganz tolle Kinofilme mit WTP zusammen gemacht, mit dem Kollektiv. Aktuell sind wir dabei, einen neuen Film zu planen. Der wird im Juni dann gedreht. Der heißt Einmal Seelenheil ohne Brot. Und auch mit diesem Film werden wir dann auf Kinotour gehen, also in verschiedenen Kinos, in verschiedenen Städten sein, mit Publikumsgespräch. Also wir suchen wirklich den Austausch mit den Menschen. Wir machen Filme, um in Kommunikation zu treten mit den Menschen. Und deswegen freue ich mich, wenn ich euch auf die eine oder andere Weise irgendwo mal treffe, bei irgendeinem Kinofilm oder bei einer Lesung oder sonst was. Also ihr könnt mich gerne ansprechen und ich bin da sehr offen für Gespräche.
Cool. Super, danke schön.
Ja,
ganz
dir.
Toll. Das war ein so tolles Gespräch und ganz viel Erfolg heute noch bei deiner Lesung.
Dankeschön.
Und ich glaube, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesprochen.
Das glaube ich auch.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Gabi. Ciao.